Okay, dann machen wir auf Mundart. Das ist manchmal auch ein bisschen näher, gerade mit der Maske, finde ich. Kommen wir einmal ein bisschen näher. Für die, die letztes Mal, als ich da war, wie erst einmal da war, wir haben erst einmal ganz einen Tausch gemacht, das so nicht mitbekommen, das ist meine Familie, meine Frau Barbara ist mitgekommen heute, die drei Buben sind in Davos geblieben, dort, wo ich Pastor darf sein, seit 4 Jahren. Vorher war ich Lehrer, der Donat auch. Am Gimme Disentis, mir war mega wichtig, auch Brücken zu bauen, immer wieder im Leben mit Menschen. Mich faszinieren schöne Begegnungen mit Menschen. Und über das, wenn wir heute auch uns Gedanken machen. Ihr habt vorhin den Film gesehen, den kurzen Film. Jesus begegnet einer Frau. Viele von denen, von den Christen auch, setzen auch diese Frau mit Maria Magdalena gleich. Ist das Maria Magdalena gewesen? Biblisch gesehen? Nein. Das geht zurück auf den Papst Gregor I., der dann das irgendwie in Verbindung gebracht hat, Johannes 8, und was auch anders überliefert ist, die Ehebrecherin mit Maria Magdalena. Die haben müssen das Gesicht bekommen. Später hat man dann auch Dan Brown in seinem Roman, ich weiß nicht, ob ihr das auch einmal davon gehört habt, wo Jesus und Maria Magdalena eigentlich wie, er gesagt, ja, die sind ein Pärchen gewesen und sie ist Prostituierte gewesen voran und so weiter. Auch der Regisseur, der Mel Gibson in The Passion, setzt eigentlich auch Maria Magdalena als Prostituierte da. Also viele Sachen, wo Maria Magdalena über sich gehen lassen muss, aber biblisch gesehen ist Maria Magdalena einfach eine Nachfolgerin von Jesus gewesen, wo mega leidenschaftlich unterwegs gewesen ist für ihn. Manchmal schleichen sich so Sachen rein. Also wir reden heute nicht über Maria Magdalena, wo auch ein Film rausgekommen ist vor ein paar Jahren, sondern man redet eigentlich über die Begegnung. Jesus begegnet der Ehebrecherin. Und ich werde aus dem Johannes 8 ein paar Verse lesen, oder die Begebenheit wirklich aus dem Text raus, aus der Bibel. Ich habe es auch einblenden da, für die, die keine Bibel dabei haben. Jesus aber ging an den Ölberg. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie ihn in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz hat aber uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollten. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von dem Ältesten bis zu dem Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen. Und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Ich werde heute gerne zwei Eigenschaften von Jesus, die dir Begegnung mega ausmachen, ins Fokus, ins Zentrum setzen. Und ich glaube, diese zwei Eigenschaften kommen in dieser Geschichte wirklich aus meiner Sicht am besten zum Ausdruck, auch in der Geschichte von Jesus auch. Einerseits ist es Gnade. Andererseits ist es Wort. Wort als Messstab auch. Jesus hat in dieser Geschichte, da drin, in dieser Begegnung, 100% Gnade walten und 100% Wort. Wir kommen genauer noch darauf zurück, was ich damit meine. Die zwei Begriffe kommen in dem Text nicht offensichtlich als Wort vor, aber doch sind sie offensichtlich auch da drin. Und es ist auch ein aktuelles Thema in der Gesellschaft, das Spannungsfeld zwischen diesen zwei. Gerade auch in der momentanen, wenn es gehört voran, Pandemiezeit, wir haben Einschränkungen. Wie gehen wir mit Andersdenkenden um? Wie gehen wir mit denen, die nicht so ticken wie ich, um? Oder auch in der Geschichte der Abstimmung an diesem Wochenende, eh für alle. Wie gehe ich damit um? Mit Menschen, die anders denken als ich? Verurteile ich sie oder nicht? So wie Jesus auch nicht gemacht hat. Eine Journalistin, weltliche Journalistin, hat das Zitat prägt und hat auch gesagt, wer sich in moralischen Fragen überlegen fühlt, schaut gerne hinab auf die anderen, die Unbelehrbaren, die Ewiggestrigen. Der Herrscherstab des Moralismus ist der Zeigefinger, sein Machtmittel die Verachtung, seine Krone der Heiligenschein. Wer auf der richtigen Seite steht, fühlt sich so gut. Ich glaube, das ist ein bisschen das Bild von den Pharisäern. Und die tun immer wieder auch, wie es in der Welt, auch immer wieder so die moralischen Werte, die Jesus vermittelt, auch übernommen und als richtig empfunden werden. Nicht alle, aber viele. Und ich glaube, das ist auch das Göttliche, wo Gott in die Schöpfung auch immer wieder hineinlegt, wo wir dürfen immer wieder tragen. Und mir ist heute Morgen wichtig, dass wir die zwei Sachen, Gnade und Wort, miteinander anschauen und nicht gegeneinander. Es ist etwas, wo Jesus in dieser Begegnung mega gut verbunden hat und nicht einander ausgespielt hat. Wenn wir nämlich würden, so ein bisschen Negativseiten anschauen von diesen zwei, so zu der Gnade wäre dann so wie der A- oder Anti-Moralismus. Und da hinten wäre Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit von den Pharisäern auch, wo so uns könnte negativ ankommen. Wenn wir in den Bibeltext hineinschauen, dann steht nämlich dort, da brachten die Schriftgelehrten die Pharisäer und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz hat aber uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollten. Was sagst du dazu? Ja, Ehebruch, der heutige Zeit, was ist schon Ehebruch? Das wird in keiner Tageszeitung veröffentlicht, oder? Ich glaube, es ist auch nicht so mega cheers in der Gesellschaft, das wird nicht mega diskutiert. Ehebruch ist schon fast ein bisschen normal. Ist schon ein bisschen auf dieser Seite da, wo einfach alles gültig ist, alles möglich ist. Könnte man vielleicht so vergleichen mit einem Beispiel, wie sich die Pharisäer auch gefühlt haben. Wenn zum Beispiel gestern in den Medien bekannt worden wäre, es ist Winterthur aus dem Gefängnis ist ein Verbrecher ausgebrochen, der lebenslänglich bekommen hat. Und das Bild ist gezeigt worden. Und jetzt hockt der Verbrecher zwei Reihen vor dir, da im Gottesdienst. Das ist nicht so, aber wenn es so wäre. Hockt vor dir im Gottesdienst. Was könnt ihr für Gedanken durch den Kopf? Hey, endlich, ich kann mir jetzt nützlich machen für die Gesellschaft jetzt. Leute, gerade die Polizei an und bringt den hinter Gitter. Oder? Ich muss mich rausschleichen, am Handy schnell, und dann rufen wir die Polizei an. Oder frage ich mich, wieso ist der da? Will der echte Begegnung mit Gott? Muss ich ihm über Gott erzählen? Darf ich da? Ist so ein bisschen Situation, Spannungsfeld, wo auch die Pharisäer drin gestanden sind. Weil eigentlich ist es wie klar gewesen, Gott hat Mose das Gesetz gegeben und dort ist ganz klar gewesen. Lesen wir im 5. Mose. Wenn ein Mann mit der Frau eines anderen schläft und man ertappt sie, dann müssen beide sterben. Duldet keine solche Schandtat in eurem Volk. Damals war das mega heftig. Ein Ehebruch. Man hat das Leben verwirrt. Man hat keine Chance gehabt. Für vieles hat Gott Mose gesagt, hey, da kann ein Opfer gebracht werden. Da kann etwas, um das wieder auszugleichen, der wäre der Maßstab da, kann ein Opfer gebracht werden. Aber für einen Ehebruch hat es kein Maß mehr gegeben, das war einfach zu weit gewesen. Und beide müssen sterben. Hat es kein Opfer mehr gegeben. Man hat das Leben verwirrt gehabt. Ist etwas Drastisches gewesen. Pharisäer und Schriftgelehrte den Bereich völlig ernst genommen. Man sagt dann häufig, ja, wir sind der Wahrheit verpflichtet, biblisch, gesetzlich sind wir unterwegs und sind es verpflichtet. Nein, nicht wirklich. Weil wir haben ja gelesen, beide müssen sterben. Also, wenn sie es ernst genommen hätten, hätten sie Mann und Frau mitgenommen, oder? Von Jesus, nicht nur die Frau. Und es steht auch in unserem Text, sie haben Jesus testen. Was haben sie denn testen? Sie sind eigentlich schon noch gefitzte Scheiben gewesen, die Pharisäer und Schriftgelehrte, dort durch. Sie haben nämlich gefunden, hey, wenn man Jesus die Frage stellt, hat er eigentlich zwei Sachen zur Auswahl. Oder? Entweder er sagt, ja, steinigen sie, steht da, tun sie steinigen. Und dann hätte sie zu den Römern gehen, Pharisäern, und sagen, hey, Jesus hat das gesagt, man soll sie steinigen, aber eigentlich haben sie gewusst, im Römischen Reich konnten nur die Römer ein Todesurteil können fällen. Und dann konnten sie sagen, hey, am besten tun wir gerade Jesus auch noch steinigen. Der hat euch ein Gesetz gebrochen. Oder Jesus hätte können entscheiden und sagen, nein, die arme Frau kommt, sie soll leben. Und dann hätte er gegen das jüdische Gesetz verstoßen und er wäre ein Gesetzloser gewesen. Aber Jesus hat mega weise geantwortet. Und das ist das Göttliche in ihm, wo ich denke, das hätten die Pharisäer nie können ausdenken, noch in zwei Wochen Bedenkzeit. Und Jesus hat das sehr schnell können reagieren. Er hat nämlich gesagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Eine Antwort, die das mega ins Zentrum nimmt. Gnade, 100% Gnade. Und 100% Wahrheit. Er ist bei der Wahrheit geblieben. Er hat nicht gesagt, es ist kein Sünd-Ehebruch, sondern er ist bei dem geblieben. 100% hat er beides berücksichtigt. Ohne die Wahrheit aus der Kraft setzen. Was ist denn Wahrheit? Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Die Wahrheit. Ich glaube, wenn etwas in letzter Zeit, auch gerade in der ganzen Pandemie-Geschichte, auch offenkundig geworden ist, ist, dass man sich Wahrheiten kann wählen und sich denen kann bedienen kann. Die kann nähren mit Informationen, wo man glaubt. Und irgendwo durch kann man Wahrheiten verschieden sehen, oder? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem ehemaligen Lehrkollegen, dies und dies. Ich war wirklich befreundet mit ihm und wir sind unterwegs, viel auch. Und wir haben gute Gespräche über den Glauben. Und ich habe dann probiert, genau den Vers ihm näher zu bringen. Ich habe gesagt, hey, Jesus ist der Weg, ist die Wahrheit und das Leben. Er hat gesagt, ja, mit dem Weg und mit dem Leben, ja, für mich ist Jesus auch wichtig, aber die Wahrheit, hey, komm, es gibt doch verschiedene Zugänge zu Gott und verschiedene Wahrheiten. Dann weiss ich noch, habe ich gesagt, es ist nicht die Wahrheit, die wir glauben, sondern wir müssen an eine Person glauben, die sagt von sich, ihr bin die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. An einer Person festzumachen. Die Bibel ist für mich so mega wichtig und ist das Wort Gottes. Und trotzdem habe ich manchmal Mühe, wenn man Sachen aus dem Wort Gottes rauspflücken, einzelne Sätze, einzelne Verse und tun die als Wort deklarieren und tun das ganze Weltbild damit bestätigen. Es ist eine Gefahr drin, die wir immer wieder auch sehen. Und ich glaube, das haben auch die Pharisäer gemacht. Ich glaube, wir müssen immer wieder auch uns vor Augen führen, dass wir die Bibel nicht zu einem Zweck missbrauchen für unsere Interessen, sondern dass wir das Wort Gottes brauchen, um auf den hinzuweisen, der die Wahrheit ist, nämlich auf Jesus Christus, wo wir immer wieder auch dürfen vor Augen führen. Gnade und Wahrheit in Kombination. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man dem uns auch unterordnet. Manchmal ist es nicht so bequem in der heutigen Zeit. Ja, ich muss mich verherrlichen, ich muss ins Zentrum stehen, meine Bedürfnisse. Ist nicht so bequem. Jesus wird auch heute nicht sagen, ja, Ehebruch ist nicht so schlimm. Für Gott bleibt ein Ehebruch schlimm. Aber Jesus, aber etwas hat sich geändert zu der Zeit von Jesus. Jesus hat nämlich einen Weg geschaffen, wo der Maßstab verlängert, wo für alles wieder eine Sühne gibt, wenn ich darf zu Jesus gehen und meine Sünden bekennen. Das ist Gnade. Und ich kann zu dieser Gnade eigentlich ein wenig beitragen. Vor ein paar Jahren hat eine Tageszeitung in den USA, USA Today, einen Bericht veröffentlicht von den 25 einflussreichsten Menschen in Amerika oder die Amerikaner am meisten bewegt haben in den letzten 25 Jahren. Und eins ist ein Baby, das man ein bisschen sieht da in der Mitte, das so ein bisschen bandagiert ist. Jessica McClure hat die geheißen. Vielleicht habt ihr auch schon von ihr gehört. Sie hat als 18-monatig als Baby hat sie gespielt vor dem Haus von der Tante und ist plötzlich verschwunden. Sie haben sie gesucht und haben sie gefunden in einem tiefen Brunnenloch unten. So klein war, dass sie eben reinfallen konnte. 10 Meter unter Boden. Ganz krass. 58 Stunden hat die Bergungsaktion gedauert. Und dann haben sie können retten. Sie hatte ein bisschen Schürfungen gehabt, aber sonst ist es ihr gut gegangen. Und dann ist sie, die Jessica, ist natürlich als Heldin gefeiert worden. Oder? Nein, Quatsch. Die Retter sind als Helden gefeiert worden. Sie hat ja nichts können beitragen dazu. Sie hat nicht können aus dem Loch rausgumpen und sagen, hey, da bin ich wieder, hallo. Sie war angewiesen auf Retter. Und so ist auch bei uns in der Beziehung mit Jesus. Gnade können wir nicht erkaufen. Wir können sie nicht in der Leistung hinein erschaffen. Gnade heisst ja, ich bekomme nicht das, was ich verdiene, sondern ich bekomme das, was ich nicht verdient hätte. Und Jesus, manchmal hören wir ja auch, Gnade bei Jesus ist eine billige Gnade. Aber nein, es hat Jesus mega viel gekostet. Was könnte man da rein tun? Ich bin halt immer noch ein bisschen lehren. Darf ich, glaube ich, schon noch. Billige Gnade rechtfertigt und teure Gnade rechtfertigt. Habt ihr einen Vorschlag? Billige Gnade rechtfertigt Sünde. Ihr sagt, ja, nicht so schlimm, oder? Sind wir da rein? Und teure Gnade, die, wo Jesus auch am Kreuz von Golgatha vollbracht hat, die rechtfertigt den Sünder. Ja, ich denke, die ist auch ein Unterschied immer wieder. Und in diesem Thema drin, tun wir uns mega gerne vergleichen. Oder? Also, ich bin jetzt 4 Jahre zu Davos und da geht es immer um Leistung. Und wenn es um Leistung geht, dann vergleicht man sich. Dann ist das immer ein Vergleichen. Ja, was hast du für Schuhe an und wie gut bist du in dem? Und als Christen, wir müssen immer wieder vor Augen führen. Wenn wir zu fest vergleichen, dann landen wir beim Gerichtshof. Oder? Schlussendlich. statt im Spital, dort, wo Menschen geheilt werden, wo Menschen heil werden von ihren Sorgen, von ihren Sünden, von ihrem Wesen. Wie schnell denken wir, ich bin ziemlich gut, also besser als die, dort bin ich wenigstens. Das sind auch Pharisäer gedacht, über die Ehebrecher, oder? Also das geht gar nicht. Man schaut aber auf sie, sie ist so ein bisschen, wir müssen das eliminieren, das Problem da unten. Und ich glaube, auch in unseren Gemeinden sind wir immer wieder herausgefordert, das Pflegen, wo Jesus in der Beziehung mit der Ehebrecherin auch immer sehr klar zum Ausdruck gebracht hat. Wir tragen unsere Genetik mit. Und das ist mega wichtig, dass man das versteht. Wir tragen das, was wir ins Leben mit hineingenommen haben, mit uns mit. Wir tragen unser Elternhaus mit. Wir tragen die Genetik in der Gemeinde mit. Und so funktionieren wir. Ganz viel. Also nicht in einem, ihr kennt so das Eisberg-Prinzip. Ich werde das anwenden auf die Thematik. Man sagt so, 20% sind uns bewusst, wie wir funktionieren. Oder wie, was unser Wesen ausmacht. Und 80% sind unter der Oberfläche. Die sehen wir nicht. In dem Sinn ist es immer wieder wichtig, dass wir uns nach dem Wesen von Gott verändern lassen. Im 2. Korinther 3,18 schreibt der Paulus, ja, wir sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Das Ziel ist die Umgestaltung. Und ist eigentlich ganz einfach, oder? Wenn man das umsetzen könnte. Man schaut daher, man wird umgestaltet und es ist gut. Oder? Geht es euch auch so? Ist ganz einfach. Nicht immer ganz so einfach, aber das Prinzip ist doch auch so. Und das Prinzip können wir auch anwenden auf unser Leben. Ich glaube, wir sind immer wieder herausgefordert aus der Geschichte, wo wir mit der Ehebrecherin und Jesus angeschaut haben, tun wir doch immer wieder auch das Prinzip anwenden. Wir wollen Sachen in unserem Leben bewusst machen, wo wir unterwegs sind. Und dann schmilzt es. Und dann werden wir Sachen bewusst mit. Das hat auch die Ehebrecherin gemacht. Auch bei ihr ist Eis geschmolzen in dieser Begegnung mit Jesus. Man lesen noch nichts mehr von ihr. Aber ich denke, da ist ganz viel gegangen, auch in dieser Begegnung. Vergleichen wir nicht. Ich denke, das ist eine Gefahr immer wieder. Immer zu vergleichen, immer in dem Ampelsystem drin zu sein, wie die Pharisäer. Hey, vergleichen wir da rechts und links. Das hat eine mega Gefahr auch immer wieder drin, wo man dürfen, auch so. Manchmal haben wir so den Kodex hinter uns und legitimieren wir uns, dass wir uns nicht verändern müssen. Weil die anderen sind ja noch ein bisschen schlechter, oder? Also mir geht es auch manchmal so, dass ich mir denke, ja, so schlimm, wenn ich so wieder mal nicht Lust habe zum Bibel lesen oder so am Morgen, denke ich, ja, die anderen haben mir letztes Jahr auch erzählt, sie kommen kaum mehr dazu. Man legitimiert uns ganz häufig, in dem, dass man die anderen sehen, es gibt noch schlechtere, oder? Und dass es ein Grund ist, um uns nicht zu verändern zu lassen. Und ich habe auch das in einer Gemeinde erlebt, wo da drin sehr viel Ungnade auch sie ist. Eine Frau, die zum Glauben kommt, mega schön. Und sie hat noch das Laster gehabt, sage ich mal, wo jetzt nicht mega christlich ist. Sie hat auch für noch geraucht. Oder? Und dann ist sie nach dem Gottesdienst immer eine gehen rauchen. Und dann ist eine von einer anderen Frau, eine ältere, die schon viele Jahre im Glauben war, ist dann zu dieser Frau und gesagt, du, schön, hast du dich bekehrt und bist du jetzt da. Aber etwas musst du schon wissen, gell? Rauchen ist nicht etwas für Christen, das musst du wirklich hören. Die Frau ist nicht mit gemein gekommen. Ich glaube, dort glaube ich, auch dürfen wir das Gott überlassen. Brauchen wir nicht Sachen, uns wirklich zu rechtfertigen, sondern brauchen wir die Bibel wirklich, um Gottes Nähe darzustellen. Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe zu untermauern. Und ich finde es schade, wenn so Sachen passieren, wie ich gerade erzählt habe. Bleiben wir bei uns und wagen Neues drinnen. Wagen neue Schritte auch. Nehmen wir die Hand von Jesus. Er führt uns in dieser Beziehung weiter. Und vielleicht ist gerade auch die Zeit, wo jetzt alles ein bisschen im Umbruch ist, vielleicht auch für dein Leben etwas dran. Dein Leben, das ja, mag belebt werden von Gott, ganz neu. Wir wissen eigentlich ganz genau, was dran wäre. Oder? Aber vielleicht ist wirklich das auch der Schritt, den wir machen können. Und lassen wir uns doch immer wieder vom Heiligen Geist überführen. Wir überführen viel lieber andere, als uns selber überführen lassen. Pharisäer auch. Aber sie sind tatsächlich von Jesus in dieser Situation auch überführt worden. Man lesen, als sie das aber hörten, was Jesus gesagt hat, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus. Angefangen von dem Ältesten bis zum Geringsten. Lassen wir uns immer wieder auch selber überführen vom Heiligen Geist. Nehmen wir Zeit, auch zu hören in unser Herz hinein. Und tun wir nicht Überheblichkeit pflegen. Weil Überheblichkeit, ich denke, da noch ein Zitat von einem, zum Schluss noch vom Darby, von einem bekannten Theologen bringen. Der sagt nämlich, es tröstet und beruhigt das boshafte Herz vom Mensch. Wenn er nur einen Mensch findet, der noch schlechter ist als er selber. Das macht es schwierig manchmal, im Vergleich zu sein, auch andere zu verurteilen. Es ist eine Grenzerfahrung zwischen dem Spannungsfeld. Da auf dieser Seite steht sicher die Frau. Da auf dieser Seite stehen die Pharisäer. Und wer dazwischen ist, ist Jesus. Lassen wir doch das Spannungsfeld nicht als entweder oder gelten, sondern tun wir das wirklich miteinander anschauen. Man könnte das Beispiel von Jesus vorangehen, wo er einfach gesagt hat, hey, 100% Gnade, 100% Wahrheit, Messlatte. Wir müssen das nicht auflösen, zum gnädig sein miteinander. Und das wünsche ich uns allen, dass wir ganz tolle Begegnungen mit Menschen haben, wo das zum Träger kommen kann. Hey, dann ist Veränderung möglich. Dann verändert Gott Menschen. Ich werde noch beten zum Schluss. Jesus Christus, danke, hat es dir viel gekostet, um den Weg zu schaffen, wo eine Versöhnung möglich ist mit dir, immer wieder von Neuem. Danke, dass du uns ermutigst, in deine Gegenwart zu kommen. Und das Prinzip, das du auch in diesem Beispiel gelebt hast und vorgelebt hast, auch in unserem Leben zu implementieren und zu leben. Nämlich, lass uns gnädig sein mit Menschen. Lass uns gnädig sein mit Menschen, die vielleicht anders ticken wie wir. Anders sind wie wir. Vielleicht völlig anders. Aber lass uns nicht abrücken von deiner Wahrheit, die du in dir verkörperst. Wo du in dir bist. Du bist die Wahrheit, Herr. Und das wollen wir wirklich leben. Kompromisslos, beide Seiten völlig übereinstimmend. Danke, dass du uns begegnest, jeden Einzelnen, von er ist. Und du weißt, wo wir auch Schritte dran haben, wo wir dran sind in unserem Leben. Du willst uns verändern, hin zu deinem Bild. Lass das geschehen in unserem Leben. Lass das geschehen, auch wenn es manchmal wehtut, auch wenn es manchmal unbequem ist und uns aus der Komfortzone locken muss. Danke, bist du dabei, bist du dran und hilfst du uns. Amen.